Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
70 Jahre Grundgesetz. Dieses Jubiläum feiert natürlich auch die Bundeskanzlerin. Heute mit einer Grundsatzrede in Berlin, und in der hat sie unter anderem das hier gesagt.
So verschieden wir auch sind, ob jung oder alt, Frau oder Mann, Städter oder Landbewohner, mit oder ohne Einwanderungsgeschichte, so sehr verbinden uns die Werte dieses Grundgesetzes. Daher stehen wir auch alle gemeinsam in der Pflicht und der Verantwortung, die Werte und Grundrechte zu schützen. Das gilt ganz besonders dann, wenn wir uns Rassismus und Antisemitismus, Hass und Gewalt entgegenstellen müssen. Und zwar mit allen Mitteln, die uns der Rechtsstaat zur Verfügung stellt.
Angela Merkel in Berlin. Und dort ging es heute auch noch einmal um den zunehmenden Antisemitismus bei der Vorstellung nämlich der jüngsten Bilanz politisch motivierter Straftaten. Ein Thema ist das in den Informationen am Abend. Außerdem der EuGH und die Arbeitszeiterfassung, Bayer und Monsanto und die Rückkehr der Klimakanzlerin. Angela Merkel hat heute nämlich nicht nur zu 70 Jahren Grundgesetz gesprochen, sondern auch über den Klimaschutz, und zwar beim Petersberger Klimaschutz. Dialog. Das und mehr mit Christine Heuer bis 18.40 Uhr, danach im Hintergrund unentbehrliche Helfer im Alltag, das Ringen um faire Bezahlung für Betreuer. Was der Europäische Gerichtshof heute beschlossen hat, das kann auch ihren Arbeitsalltag massiv verändern. Die Richter wollen, dass die Arbeitgeber in der EU gezwungen werden, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter komplett zu erfassen. Das Ende der Vertrauensarbeitszeit steht möglicherweise kurz bevor, die Rückkehr der Stechuhren vielleicht auch. Klaus Hempel über das Urteil und die Reaktionen.
Nach dem Urteil muss jeder Arbeitgeber künftig genau protokollieren, wie lange seine Arbeitnehmer arbeiten, das heißt, wann sie mit der Arbeit beginnen und aufhören. Der EuGH sagt, nur so könne man sicherstellen, dass sich ein Arbeitgeber an die Vorschriften hält, die die Arbeitnehmer schützen sollen. Schon heute ist vorgeschrieben, dass ein Arbeitnehmer pro Woche maximal 48 Stunden arbeiten darf, wobei für Führungskräfte Ausnahmen gelten. Außerdem muss ein Arbeitnehmer zwischen zwei Arbeitstagen mindestens 11 Stunden Pause machen können. In vielen Betrieben, etwa in der Industrie, in denen die Arbeitszeit schon jetzt erfasst wird, wird sich nicht viel ändern. In Branchen, in denen die Mitarbeiter mit ihrer Arbeitszeit sehr flexibel umgehen, stehen dagegen große Veränderungen an, meint Stefan Greiner, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Bonn.
Es wird eine große Schwierigkeit sein, gerade in kreativen Berufen, in denen bislang in der Tat mit Homeoffice und Vertrauensarbeitszeit operiert wird, entsprechende Erfassungs- und Kontrollmechanismen überhaupt einzuführen. Und die große Gefahr ist, dass dadurch wünschenswerte Flexibilität verloren geht. Auf der anderen Seite wird dadurch natürlich auch den Gefahren, die gerade mit dieser Entgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit verbunden sind, entgegengewirkt.
Entsprechend unterschiedlich waren auch die Reaktionen auf das Urteil. Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände kritisierte, die Entscheidung des EuGH wirke wie aus der Zeit gefallen. Die Arbeitgeber seien gegen die generelle Wiedereinführung der Stechuhr im 21. Jahrhundert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßte dagegen das Urteil. Das Gericht schiebe der Flatrate-Arbeit einen Riegel vor, und das sei richtig so. Mit Blick auf die Praxis wirft die Entscheidung viele Fragen auf. Etwa, was zählt eigentlich zur Arbeitszeit und was nicht? Wie soll das in Zukunft laufen, wenn ein Arbeitnehmer zu Hause noch ein paar dienstliche Telefonate führt oder seine E-Mails prüft?
Auch diese Tätigkeiten wie das Checken der dienstlichen E-Mails am Feierabend zählen zur Arbeitszeit und würden damit eine Dokumentationspflicht auslösen. Möglicherweise könnte die Lösung darin liegen, dass die Arbeitgeber hier viel strengere Vorgaben machen, dass solche Tätigkeiten untersagt werden.
Einzelheiten wird nun der deutsche Gesetzgeber klären müssen, denn alle EU-Staaten sind verpflichtet, die Entscheidung umzusetzen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte, dass die Bundesregierung das Urteil gründlich prüfen werde.
Es ist notwendig, dass wir in Deutschland und Europa Arbeitszeiten auch dokumentieren. Schließlich geht es um Löhne und Arbeitnehmerrechte, es ist also keine überflüssige Bürokratie. Und deshalb kann es auch keine Aufweichung von Vorschriften im deutschen Recht geben.
Mit welchen konkreten Vorgaben die deutschen Arbeitgeber nach dem Urteil rechnen müssen, das sei noch unklar, so Rechtsprofessor Stefan Greiner.
Der deutsche Gesetzgeber wird sich überlegen müssen, für welche Unternehmen er welche Lösungen gesetzlich vorschreibt. Möglicherweise kann er hier auch unterschiedliche Vorgaben je nach Art des Tätigkeitsbereichs machen. Insofern ist die Entscheidung relativ offen gehalten.
Der Beitrag von Klaus Hempel. Als Bayer Monsanto übernahm, da schien das der Konzernspitze ein dicker Fisch zu sein. Doch das Milliardengeschäft ist zum Albtraum geworden. Es könnte den deutschen Chemiekonzern sogar zerstören. Monsanto stellt nämlich Glyphosat her. Es gibt zigtausende Schadenersatzprozesse nach Krebserkrankungen und nun bereits die dritte Verurteilung von Monsanto. Kostenpunkt 1,8 Milliarden US-Dollar plus sinkende Aktienkurse. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Mischa Erhardt berichtet.
Die größte Übernahme eines deutschen Unternehmens in der Wirtschaftsgeschichte droht in einem großen Fiasko zu enden. Das jetzige Urteil ist mit 2 Milliarden Dollar Strafe und Schadensersatz das schwerste. Doch schon vorher gab es zwei Urteile gegen Bayer und Monsanto. Da wurden die Zahlungen auf jeweils rund 80 Millionen Dollar festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Übernahme gab es bereits tausende Klagen gegen Monsanto. Deswegen fragen sich Beobachter, ob die Konzernführung die Risiken der Übernahme völlig falsch eingeschätzt hat.
Das ist spekulativ. Es ist halt so, es war damals schon bekannt, dass Klagen anhängig sind. Und man weiß auch, dass in den USA erhebliche Strafschadensersatzzahlungen üblich sind. Und die sind unkalkulierbar, was ja das jetzige Milliardenurteil zeigt.
Sagt der Experte für Fusionen und Übernahmen Christoph Schallast von der Frankfurt School of Finance and Management. Aufgrund der Urteile drohen nun weitere Milliardenzahlungen für teure Vergleiche. Denn Stand April sind noch weitere 13.400 Klagen gegen Bayer Monsanto anhängig. Die Konzernleitung hält nach wie vor an ihrer Entscheidung der Übernahme von Monsanto fest. So sagte Bayer-Chef Werner Baumann vor wenigen Tagen auf der Hauptversammlung des Konzerns:
Aus all diesen Gründen war und ist der Erwerb von Monsanto der richtige Schritt für Bayer. Davon sind wir nach wie vor fest überzeugt.
Die Aktionäre sehen das anders. Sie haben dem Konzernchef die Entlastung verweigert. Es ist das erste Mal, dass dies in einem DAX-Konzern überhaupt geschehen ist. Doch damit nicht genug. Am Wochenende kam heraus, dass Monsanto in Frankreich Listen von Kritikern des Konzerns angefertigt hat und diese nach Kategorien bewertet hat wie zu überwachen oder zu erziehen, was auch immer das konkret heißen mag. Nun prüft die Staatsanwaltschaft in Frankreich, ob Monsanto damit etwa gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen hat. Der neu installierte Bayer-Vorstand für Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit, Matthias Berninger, musste in einer eilig einberufenen Telefonkonferenz gestern sogar eingestehen, dass es solche Listen wahrscheinlich in allen Ländern der Europäischen Union, also auch in Deutschland, geben dürfte. Denn Monsanto wollte offenbar mit den Listen europaweit Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen. Infolge dieser Skandale, vor allem der teuren Gerichtsurteile, hat sich der Aktienkurs des Bayer-Konzerns nach der Übernahme im vergangenen Jahr fast halbiert. Bayer ist nun an der Börse mit Monsanto weniger wert, als Bayer für Monsanto im Zug der Übernahme bezahlt hatte.
Der Bericht von Mischa Erhardt. Die Statistik sieht eigentlich gut aus. Die Zahl politischer Straftaten ist gesunken, die Aufklärungsquote gestiegen. Trotzdem sind Innenminister Horst Seehofer und Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts, alarmiert. Denn auch das weisen die jüngsten Zahlen aus. Fremdenfeindliche und antisemitische Straftaten haben deutlich zugenommen. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr weniger politisch motivierte Straftaten begangen als zuvor. In mehreren Bereichen aber ging der Trend stark nach oben. Das gilt für fremdenfeindliche und antisemitische Straftaten mit Anstiegen jeweils um 20%. Zu den antisemitischen Taten ergänzte Bundesinnenminister Horst Seehofer:
Die überwiegende Mehrzahl, und diese Feststellung ist wichtig für die Bewertung dieser Delikte, nämlich 89,1% sind dem Phänomenbereich rechts zuzuordnen.
Das werde mit Blick auf die Zuwanderung aus muslimisch geprägten Ländern immer wieder hinterfragt, bestätige sich aber. Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, ordnet auch den Großteil des Anstiegs Rechtsextremisten zu. In geringerem Maß seien aber auch die Taten angestiegen, die dem Phänomenbereich ausländische Ideologie zugeordnet werden. Die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität ist eine sogenannte Eingangsstatistik. Es zählt also die erste Einordnung. Vergleiche mit aufgeklärten Taten bestätigten aber den Befund. Zu den fremdenfeindlichen Delikten sagte Münch, rassistische Einstellungen seien in Teilen der Gesellschaft verankert. Die Zahl der Taten, die wegen echter oder zugeschriebener Ethnie des Opfers oder wegen seiner Hautfarbe begangen wurden, stieg von 1.300 auf 1.725, so Münch.
Auch hier gilt, der größte Anteil mit 1.664 Straftaten ist dem Phänomen im Bereich rechts zuzuordnen. Auch bei den Gewalttaten ist das so. Der Schwerpunkt der begangenen Delikte lag auch hier bei Volksverhetzung und Propagandadelikten, aber eben auch darüber hinaus eine Zunahme der Gewaltdelikte.
Dagegen gab es weniger Angriffe gegen Asylbewerber. Insgesamt gab es mehr sogenannte Hassdelikte, zu denen auch diese Phänomene gehören, aber weniger Hasspostings im Internet. Insgesamt ist die Zahl rechtsextremer Gewalttaten leicht gestiegen, die rechtsextremer Taten insgesamt auf hohem Niveau annähernd gleich geblieben. Sie machen mehr als die Hälfte aller Taten aus. Man nehme diese Entwicklung sehr ernst, so Seehofer. Die Zahl linksextremistischer Taten ist mit -18% deutlich gesunken.
Das ist natürlich auch den Umstand zurückzuführen, dass es 2018 keine internationalen Großereignisse wie den G20-Gipfel in Hamburg im Jahr zuvor gegeben hat.
Ein Schwerpunkt der Taten lag in der Auseinandersetzung um den Hambacher Forst. Weniger Taten wurden aus religiöser Ideologie begangen, dafür ganz deutlich mehr aus sogenannter ausländischer Ideologie. Hier stieg die Zahl um mehr als 50%. Dass die Zahlen politisch motivierter Kriminalität zurückgegangen sind, folgt einem Trend aus dem vergangenen Jahr. Trotzdem sagt Seehofer:
Das ist aber kein Grund zur Entwarnung, im Gegenteil.
Das Niveau sei nach wie vor hoch, die Zahlen seien die dritthöchsten seit 2001.
Gudula Geuter. In einer guten halben Stunde kommt er zum ersten Mal seit 2 Monaten wieder zusammen, der Koalitionsausschuss aus Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD. Zu klären gäbe es viel in der Koalition, es wird ja auch viel gestritten. Besonders erbittert im Moment über die Grundrente und den Soli, beides Lieblingsprojekte der Parteien, beides von der jeweils anderen Seite erbittert bekämpft und beides in Gefahr wegen der nach unten korrigierten Steuerschätzung. Katharina Hamburger über das Koalitionstreffen heute in der Hauptstadt.
So, wir verteilen uns mal hier so ein bisschen.
So, das war alles. Nee, komm du. Ja, so. Oder so. Machen wir das so.
Dass sie vor einer Fraktionssitzung der Union gleich zu viert auftreten, kommt eher selten vor. Deshalb müssen sich Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, CSU-Chef Markus Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erst einmal sortieren. Die beiden CSU-Männer stehen am Ende rechts, Brinkhaus und Kramp-Karrenbauer links. Das gemeinsame Auftreten begründen sie mit der anstehenden Europawahl, aber auch vor dem Koalitionsgipfel. An diesem Abend gilt es nochmal das zu tun, was CDU und CSU seit Wochen machen: Einigkeit demonstrieren. Vor allem haushalts- und finanzpolitische Fragen werden am Abend auf der Tagesordnung stehen. Unter anderem geht es für die Koalition darum, wie geht man mit den prognostizierten Steuereinnahmen um, die voraussichtlich zwar noch steigen werden, aber eben nicht mehr so stark. Von Unionsseite wird deshalb immer wieder betont, wie wichtig es sei, die Wirtschaft und Investitionen in Innovationen zu stärken. Und man versucht auch, sich damit von der SPD abzugrenzen.
Denn es ist aus meiner Sicht schon mehr als beachtlich, dass etwa die Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten erklärt hat, dass die Wirtschaft der Hauptgegner ist. Das zeigt, dass dieser Satz "Erwirtschaften geht vor Verteilen" vielleicht auch noch mal neu belebt werden muss,
sagte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Die Frage, welchen Kurs die Koalition in großen haushaltspolitischen Fragen einschlagen wird, wird sich heute Abend allerdings nicht klären lassen. Ein weiterer Konflikt zwischen Union und SPD, der wohl auch heute Abend nicht zu lösen sein wird, die Grundrente. Die Union stört sich nun auch an der Finanzierungsidee des SPD-geführten Arbeitsministeriums dafür.
Deswegen ist die Entnahme aus Sozialkassen beispielsweise mit in Gefahrnahme bei der Arbeitslosenversicherung, dass vielleicht Beiträge wieder steigen, ja ein echtes Konjunkturgift und geht sogar gegen die Menschen, für die eigentlich die Sache gedacht war. Das kann man unter keinen Umständen auch wirklich unterstützen. Man sieht übrigens bei dem Grundrentenidee, die jetzt kommt, dass die Ursprungsidee eben nicht finanzierbar war.
So CSU-Chef Söder. Dass dem Treffen trotz der vielen Baustellen eine besondere Bedeutung zukommt, diesen Eindruck wollen beide Seiten vermeiden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt.
Es ist ein Koalitionsausschuss, der im normalen Rahmen stattfindet, das heißt kein Krisenausschuss.
Zumindest da ist man sich in der Koalition einig. Auch die SPD-Chefin ist eher zurückhaltend, was die Erwartungen an den Abend betrifft.
Also ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu bereden, aber gordische Knoten werden sicherlich da heute nicht durchgeschlagen. Man kann sich aber sicherlich austauschen und annähern. Man wird es sehen.
Vom Angriff der Union auf die Grundrentenidee der SPD will sich Andrea Nahles auch nicht provozieren lassen. Arbeitsminister Hubertus Heil werde bald ein Konzept vorlegen.
Sie müssen wissen, wir sind jetzt 1,5 Wochen vor der Europawahl und ich lege jetzt nicht jedes Wort so ganz auf die Goldwaage, auch nicht das von Herrn Dobrindt.
Die SPD-Chefin hofft allerdings bei einem Thema auf eine Einigung. Regelungen für bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten. Auch das steht auf der Tagesordnung. Sie fordere die Union auf, so nahe es ihre Bedenken abzulegen.
Das Gesetz von Hubertus Heil ist fertig, kann sofort umgesetzt werden, ist klar. Es gibt ja auch viele in der Union, die das unterstützen. Und da muss jetzt auch mal Bewegung rein. Ich fordere die Union ausdrücklich dazu auf.
Die Union hat im Vorfeld betont, sie wolle zum einen bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten, aber gleichzeitig auch einen Abbau von Bürokratie.
Der Bericht von Katharina Hamberger. Ziemlich zu Beginn ihrer politischen Karriere war Angela Merkel Umweltministerin. Später wurde sie zur Klimakanzlerin. Die Hoffnung, dass eine Regierungschefin mit ökologischem Background beherzt für den weltweiten Klimaschutz kämpft, war groß. Doch sie wurde enttäuscht. Heute hat Merkel beim Petersberger Klimadialog gesprochen. Es klang wie eine Renaissance der Klimakanzlerin von einst. Nadine Lindner war dabei.
Es war ein neuer Zungenschlag der Kanzlerin heute Vormittag beim Petersberger Klimadialog. Deutschland kann sich jetzt doch vorstellen, die Initiative von Frankreich und anderen EU-Staaten zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu unterstützen.
Und die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen. Und wenn wir dafür eine vernünftige Antwort finden, dann können wir uns der Initiative der neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anschließen. Ich möchte aber auch, dass wir nicht einfach Ja sagen, sondern dass wir das untermauern, fundiert betreiben. Und unser Klimakabinett ist dafür der richtige Ort, um diese Diskussion auch miteinander zu führen.
Es ist eine erstaunliche Wendung, denn in den vergangenen Tagen war Merkel heftig für ihr Zögern kritisiert worden, Macrons Initiative nicht zu unterstützen. Merkel hatte stattdessen auf die deutschen Klimaziele verwiesen, nach denen die Treibhausgase bis 2050 um 80-95% reduziert werden sollen. Macrons Vorschlag der Klimaneutralität geht darüber hinaus. Klimaneutralität bis 2050, das bedeutet jetzt aber nicht, so Merkel, dass gar keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden dürften.
Sondern man muss, wenn es noch CO2-Emissionen gibt, alternative Mechanismen finden, wie man dieses CO2 speichern oder kompensieren kann.
Dass Merkel die CO2-Speicherung, das heißt unter anderem die unterirdische Verpressung CCS, explizit erwähnte, löste umgehend Besorgnis bei Umweltschützern aus. Wir warnen vor unerprobten Techniken, so der Chef des BUND, Hubert Weiger. Die Umweltministerin der SPD, Svenja Schulze, sagte dagegen, dass man über diese Technik sprechen müsse. Mehrfach sprach Merkel auch die gesellschaftspolitische Dimension des Klimaschutzes in Deutschland an.
Wir haben ja im Grunde jetzt eine Tendenz, wo sozusagen die Frage, wie viel gemeinschaftliche Lasten tragen wir, eher schwieriger wird. Und so müssen wir jetzt gerade zwischen Stadt und Land Ausgleiche finden. Und wenn Sie den Bus abschaffen, keinen Arzt haben, keine Einkaufsmöglichkeit auf dem Land, dafür aber nur noch Windkraftanlagen und in den Städten sitzen die Ärzte und die Busse und der grüne Strom, dann wird das nicht gehen.
Der Petersberger Klimadialog findet jedes Jahr in Berlin statt. Zwischen den UN-Klimakonferenzen diskutierten dieses Mal 35 Staaten über die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens in Vorbereitung auf das nächste UN-Klimatreffen in Chile im Dezember. Die Reaktionen auf Merkels Rede fielen gemischt aus. Umweltministerin Svenja Schulze findet Merkels Wende bei der Klimaneutralität gut. Sie sagte auf der Abschlusspressekonferenz:
Das war eine wichtige Klarstellung. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie.
Einer der ersten, der sich via Twitter äußerte, war der EU-Klimaschutzkommissar Miguel Cañete. Er mahnte, die neue Dynamik bei der Klimaneutralität müsse sich jetzt auch durch mehr Ehrgeiz im Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs zeigen. Deutschland wird vorgeworfen, hier zu sehr zu bremsen. Der Bund der deutschen Industrie sprach sich via Pressemitteilung für ein CO2-Bepreisungssystem aus. Im Klimaschutz müsse es mehr Kosteneffizienz geben. Das könne über internationale Marktmechanismen geregelt werden, so der BDI.
Nadine Lindner berichtete aus Berlin. Viele Europäer sind zum IS nach Syrien gezogen und haben als Dschihadisten gekämpft und gemordet. Auch Deutsche haben das getan. Und mit denen haben die Behörden ein Problem, denn auch wenn sie Straftaten begangen haben, so besitzen sie doch deutsche Pässe und haben deshalb ein Rückkehrrecht. Die Bundesregierung agiert in diesem Fall sehr zurückhaltend. Sie will jeden einzelnen Fall prüfen. Und dabei bleiben auch die Kinder der deutschen IS-Anhänger auf der Strecke. Nun versuchen Angehörige, die Regierung per Gesetz zu zwingen, diese Kinder aufzunehmen. Georg Maskolo gehört zum Recherchebündnis von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Ich habe ihn kurz vor der Sendung gesprochen und ihn zuerst gefragt, um welchen Fall es geht und was er herausgefunden hat.
Es handelt sich um zwei Waisenkinder, so sagt es die Familie. Die Mutter soll beim Kampf um die letzte IS-Bastion in Baghouz ums Leben gekommen sein. Und diese Kinder jetzt, 4 und 1 Jahr alt, sitzen im Camp Al-Haul. Das ist eins der großen Flüchtlingscamps an der syrisch-irakischen Grenze, wo inzwischen Zehntausende sitzen, viele von ihnen aus dem geschlagenen Islamischen Staat. Und die Familie sagt, so wie das Rote Kreuz auch, dass die Verhältnisse in diesem Camp außerordentlich prekär sind, auch was die medizinische Versorgung angeht, sodass sie einen Anwalt eingeschaltet haben, der das Auswärtige Amt verschiedentlich ersucht hat, die Kinder konsularisch zu betreuen, sie zurückzuholen. Und als das Auswärtige Amt gesagt hat, dies sei nicht möglich, sich nun entschieden hat, das Verwaltungsgericht in Berlin anzurufen, in der Hoffnung, dass ein Gericht die Bundesregierung verpflichten möge, den Kindern zu helfen.
Ist denn die Bundesregierung dazu nicht verpflichtet?
Das ist eine interessante juristische Frage. Ich glaube aber, das ist im Kern eigentlich eine politische Frage. Wir diskutieren über diese Dinge ja jetzt inzwischen irgendwie schon seit Monaten. Ich würde immer eine Unterscheidung machen zwischen den Männern des IS, die da unten einsitzen, und meinetwegen auch den Frauen. Da mag es legitime Sicherheitsbedenken geben, über die man reden muss. Den Kindern allerdings zu helfen, von denen viele da unten geboren sind, so jung, dass sie gar nicht ideologisiert sein können, sondern nur traumatisiert, denen zu helfen, halte ich für eine Pflicht. Und es gibt übrigens auch andere Länder, die das tun. Kosovo hat gerade eine ganze Maschine ausfliegen lassen mit Hilfe der USA. Die Schweden haben 7 Waisenkinder überstellen lassen. Also man sieht, dass es sehr wohl Regierungen gibt, die vor allem, wenn es um die Kinder geht, sich entscheiden zu handeln.
Jetzt haben wir gesprochen über diesen aktuellen Fall aus Ihrer Recherche, wo es dann offenkundig um Waisenkinder geht. Was ist denn mit den Kindern von Eltern, die zum IS gezogen sind und die noch am Leben sind?
Ja, ich würde sagen, dass es sich da im Kern eigentlich nicht anders verhält. Die Kinder vor allem, glaube ich, die ganz kleinen Kinder, sind aus meiner Sicht nun ganz unstreitig Opfer. Also so schwer die Entscheidung auch sein mögen, ich glaube, dass es gut, richtig und überfällig ist, dass beispielsweise auf der Ebene der Europäischen Union darüber nachgedacht wird, wie mit diesem Problem jetzt umgegangen werden soll, in seiner strafrechtlichen, in seiner terroristischen und auch in seiner humanitären Dimension.
Aber unterm Strich heißt das, wenn die Bundesregierung den Kindern helfen will, dann muss sie noch lebende Eltern gleich mit zurückholen ins Land ohne jede Bedingung.
Das ist jedenfalls eins der Argumente, das ich aus der Bundesregierung auch gehört habe. Ja, kümmere man sich jetzt um die Kinder, dann muss man sich mindestens auch um die Mütter in der Sache kümmern. Das ist sicher auch stichhaltig. Auf der anderen Seite könnte man ja beispielsweise, so wie die Schweden es schon tun, zumindest mit den Waisenkindern beginnen. Aber wie gesagt, ich glaube, die Diskussion in der Bundesregierung ist nicht abgeschlossen. Man will weder Ja sagen, man will aber auch nicht Nein sagen. Und deswegen werte ich die heutige Klage, von der ich glaube, dass es weitere geben wird, so wie in Frankreich ja beispielsweise auch schon, im Grunde am allerehesten als ein weiteres Signal dafür, dass der politische Druck, in dieser Sache zu entscheiden, jetzt noch einmal zugenommen hat.
Georg Maskolo über Versuche, die Bundesregierung zu zwingen, Kinder von IS-Kämpfern nach Deutschland zurückzuholen. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich weiter zugespitzt. Nach dem Ausstieg Washingtons aus dem Atomabkommen droht nun ja auch Teheran damit, das Abkommen aufzukündigen. Viele haben Angst, dass es zu einem militärischen Konflikt kommen kann. Und diese Angst ist offenbar berechtigt. US-Medien berichten jetzt, das Weiße Haus prüfe die Entsendung von 120.000 Soldaten in die Region. Der Beitrag von Thilo Kassler.
Die USA halten den politischen und rhetorischen Druck auf den Iran aufrecht. Während US-Außenminister Mike Pompeo die europäischen Verbündeten über mögliche Gefahren am Golf informierte und heute auch in Moskau Gespräche über den Iran führt, drohte Präsident Trump dem Iran mit Konsequenzen, sollte Teheran den Konflikt suchen. Das wäre ein schwerer Fehler, sagte Trump, unter dem der Iran schwer zu leiden haben werde.
We'll see what happens with Iran. If they do anything, it will be a very bad mistake. If they do anything, I'm hearing little
stories about Iran. If they do anything, they will suffer greatly. We'll see what happens with Iran.
Die New York Times berichtete unterdessen, dass der amtierende Verteidigungsminister Patrick Shanahan den nationalen Sicherheitsberater Trumps John Bolton über aktualisierte Pläne des Pentagon informiert habe. Demnach gebe es Überlegungen, 120.000 US-Soldaten in den Nahen Osten zu verlegen, sollte der Iran US-amerikanische Truppen angreifen oder amerikanische Interessen in der Region stören. Shanahan habe den Plan bei einem Treffen mit den Spitzenberatern des Präsidenten vorgestellt, schrieb die New York Times. Bolton gilt als ausgemachter Scharfmacher in der US-amerikanischen Haltung zum Iran. Er hatte bereits 2006 als US-Botschafter bei den Vereinten Nationen für einen Regimewechsel in Teheran plädiert. Der demokratische Senator Robert Menendez nannte die angeblichen Pläne des Pentagon alarmierend und forderte, dass die Administration den Kongress umfassend informieren müsse.
We have asked for a briefing, a classified briefing by the administration. And it's pretty alarming that the Senate Foreign Relations Committee has not had a briefing by the Secretary of State, by the intelligence community.
Menendez sprach im Übrigen von einer gefährlichen Eskalation, sollte im Ernstfall tatsächlich die Entsendung von 120.000 Soldaten an den Golf in Erwägung gezogen werden. So groß war das amerikanische Truppenkontingent beim letzten Golfkrieg im Jahr 2003.
Speak of 120,000 forces. That is not a contingency, that is a major escalation.
Menendez bezweifelte, dass der Präsident direkt in diese Pläne involviert sei. Trump habe stets erklärt, die US-Truppen im Nahen Osten abbauen und nicht aufstocken zu wollen. Im Fernsehsender CNN erklärte Irans Botschafter in Washington, Majid Takht-Ravanchi, die angeblichen Pläne zur Verlegung amerikanischer Truppen an den Golf seien Teil der psychologischen Kriegsführung.
These are all psychological warfare, in our opinion.
Der iranische Botschafter in den USA stritt ab, dass der Iran hinter den noch nicht aufgeklärten Sabotageakten auf Tanker in der Golfregion stecke. Allerdings bekannten sich jemenitische Husi-Rebellen verantwortlich für die heutigen Drohnenangriffe auf Ölförderanlagen in Saudi-Arabien. Die Husi-Rebellen werden vom Iran unterstützt.
Thilo Kössler war das aus Washington. Über den Iran hat US-Außenminister Pompeo gerade erst mit den EU-Außenministern beraten. Heute hat er sich in Sotschi mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov getroffen. Tilko Gries beobachtet diese Begegnung für uns und hat sich auch die Pressekonferenz angehört, die die beiden gerade gegeben haben. War denn der Iran auch in Sotschi das Top-Thema?
Absolut, Frau Heuer. Der Iran war das wohl wichtigste Thema dieser Unterredungen zwischen Michael Pompeo und Sergej Lavrov in Sotschi. Die Haltungen sind nach wie vor unverändert. Russland unterstützt den Iran, stützt auch das iranische Atomabkommen, hat aber Hoffnung, dass trotz der auseinandergehenden Haltungen mit den Vereinigten Staaten es noch Sinn hat, weiter zu reden. Hören wir hier Sergej Lavrov.
Здесь у нас немало расхождений, но то, что мы говорим на эту тему и продолжим обсуждать эту ситуацию, дает, в общем-то, нам надежду на то, что какие-то договоренности.
Das weist eben auch darauf hin, dass jetzt nach dieser Pressekonferenz in Sotschi eine Unterredung der beiden Außenminister mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin noch ansteht. Es wird erwartet, dass das bis in den Abend hineingeht. Michael Pompeo sagte, der Gast aus den Vereinigten Staaten, sagte zum Thema Iran, die Vereinigten Staaten würden weiter Druck ausüben auf die iranische Republik und deren Führung. Und ganz wichtig, die Vereinigten Staaten strebten keinen Krieg an.
We're looking for Iran to behave like a normal country. And that's our ask. And we have applied pressure to the leadership of the Islamic Republic of Iran to achieve that. We fundamentally do not seek a war with Iran.
Das ist also die wichtigste Nachricht zunächst einmal von heute hier aus Sotschi.
Und Englisch verstehen wir besser als Russisch. Tilko Gries, diametral entgegengesetzte Positionen vertreten die beiden Staaten ja auch, was den venezolanischen Machtkampf angeht. War das denn auch Gesprächsthema in Sotschi?
Ja, auch das stand mit auf der Tagesordnung, haben beide auch thematisiert. Die Positionen sind bekannt und auch dort unverändert. Russland unterstützt den amtierenden Minister, den Präsidenten Maduro und die Vereinigten Staaten und etliche europäische Länder ja auch und lateinamerikanische Länder eben auch, den Herausforderer Guaido. Das wird sicherlich auch Thema bleiben. Wichtig ist auch noch zu wissen natürlich, dass russische Militärberater sich ja in Venezuela aufhalten, offiziell zur Beratung. Was sie da tatsächlich tun, ist aber offiziell und öffentlich nicht bekannt.
Sergej Lavrov hat vor dem neuen Treffen heute gesagt, Russland sei auch an Gesprächen über eine atomare Abrüstung mit den USA interessiert. Das ist eine gute Nachricht. Ist man denn da weitergekommen?
Wenn ich zwischen den Zeilen lesen darf, dann wird es sich, glaube ich, so ergeben, dass die Fortschritte in Millimetern zu messen sind. Das geht nicht so schnell. Beide Seiten, setzen darauf, dass die bestehende Rüstungskontrollarchitektur, die wir seit Jahrzehnten kennen, vermutlich ausläuft und neu errichtet werden muss und neu errichtet werden soll von beiden Seiten. Man will mit hineinbekommen auch die übrigen Länder. In der Zeit hat Russland aber auch die Möglichkeit, weiter aufzurüsten. Das ist bekannt und ist heute auch nochmal dokumentiert worden durch Bilder, die Präsident Wladimir Putin in einem Werk zeigen, in dem neue Raketen- und Raketenabwehrmechanismen entwickelt werden.
Tirko Gries war das live aus Russland zum Ende der Informationen am Abend mit Christine Heuer im Studio.